Nach Geburt in einer Badewanne. Anklage: Totschlag. Ja, darum geht's in dieser Folge, in der wir bei einem Prozessauftakt mit dabei waren und das Ganze mal beobachtet haben. Das möchten wir euch gerne erzählen. Wie immer gibt es neue Folgen von uns alle zwei Wochen am Montag zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst gerne einen Kommentar da und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und schreiben könnt ihr uns an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD.
Wir gehen wieder rein in den Gerichtssaal und bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, wir sind am Landgericht Erfurt unterwegs und es ist ein Fall, ja, wo eine Mutter im Fokus steht. Conny, erzähl doch mal, worum geht's uns denn heute?
Es geht um eine Frau, die ein Kind allein geboren hat und dieses Kind hat nicht überlebt. Und es geht darum, wie ist dieses Kind zu Tode gekommen? Trägt die Mutter eine Schuld daran? Und die Anklage lautet auf Totschlag.
Ich bin etwas später mit dazugekommen. Du warst von Anfang an dabei und ich kann dir da kurz schildern, habe ich dir dann auch gesagt im Gerichtssaal, als ich dazu kam. Ich so, wow, das ist eine Atmosphäre, wo man der angeklagten Frau auch sehr gut zuhören muss. Das werden wir gleich noch erzählen, warum. Und natürlich sehr ruhig und sehr bedacht. Du warst ja auch schon dabei, als die Frau dann so reingekommen ist. Wie war da das Setting im Gerichtssaal sozusagen?
Also die hat's richtig geschüttelt, die hat geschluchzt, die hat, haben die Hände gezittert. Das ist von Weitem deutlich zu sehen gewesen und das hat sich dann auch fortgesetzt, als sie anfing zu reden. Das war am Anfang wirklich schlimm. Für sie, natürlich auch für jemanden, der das hört. Ja, da geht es um ein totes Kind. Es geht aber eben genau darum, die Hintergründe aufzuklären. Und die Frau war sehr angefasst. Wie gesagt, sie konnte am Anfang fast gar nicht reden. Der Richter hat gesagt, sie müssen mal ganz nah ans Mikrofon rangehen, damit wir sie überhaupt verstehen. Sie hat auch Taschentücher auf dem Tisch gehabt, die sie gebraucht hat. Das ist so die Stimmungslage. Die Stimme wurde fester im Laufe des Vormittags, aber die Frau ist wirklich den ganzen Vormittag befragt worden. Die Richter hatten wirklich viele Fragen.
Die hatten viele Fragen, sieht man auch daran, weil als ich kam, da saß auf vorm Saal noch ein Zeuge, der sollte eigentlich so gegen 9.30 Uhr gehört werden, weil man eventuell gedacht hat, dass die Frau nichts sagen wird, dass sie sagen wird, nee, ich sag dazu nichts. Und deswegen war der Zeuge geladen, aber die Vernehmung dauerte am Ende dann über 2 Stunden oder sagen wir mal knapp 2 Stunden inklusive Pause. Also da hat man auch gesehen, dass da viele, viele Fragen waren.
Wirklich lange und sehr, sehr persönlich, sehr intensiv und ihre Aussagen waren auch nicht ganz widerspruchsfrei. Das kann man jetzt auch schon sagen.
Wir kommen nochmal zum Setting im Gerichtssaal, weil es waren die 5 Richter und nicht nur die, natürlich auch die eine Verteidigerin, Staatsanwältin, aber noch 2 weitere Personen, die mit dabei waren. Conny, wer war noch mit dabei?
Eine Gerichtsmedizinerin, das ist nämlich die, nach der Todesursache des Babys geschaut hat, kommen wir später drauf, und die aber auch die Angeklagte untersucht hat, weil, das können wir jetzt schon vorwegnehmen, sie ist einen Tag nach der Geburt oder noch in der Nacht nach der Geburt, ging es ihr so schlecht, dass der Rettungsdienst kommen musste und danach ist sie ins Krankenhaus gekommen, dort ist sie auch von der Gerichtsmedizinerin untersucht worden. Und was ich glaube, was in diesem Prozess, glaube ich, eine große Rolle spielen wird, ist das Gutachten einer Psychiaterin, die auch den gesamten Prozess verfolgt und zuvor auch schon mit der Angeklagten gesprochen hat.
Dann lass uns doch mal zur Anklage kommen. Also was hat die Staatsanwältin, du hast ja schon kurz gesagt, Totschlag ist angeklagt. Wie waren da die Ausführungen der Staatsanwältin?
War eine sehr kurze Anklage. Darin steht, dass die Angeklagte, ist schon 2 Jahre her, in der Badewanne zu Hause ein Kind zur Welt gebracht haben soll. Die Atmung des Kindes soll in Gang gekommen sein. So steht es offensichtlich im Gutachten. So hat es die Anklage übernommen. Und deswegen geht man davon aus, dass die Frau das Kind aus dem Wasser rausgenommen hat, die Atmung in Gang gekommen ist und dann das Kind wie auch immer wieder ins Wasser hat hineingleiten lassen. Und deshalb ist Totschlag angeklagt.
Ist also ein Unterschied auch zum Mord?
Ah, ja. Also habe ich noch nie, habe ich schon mal erlebt, dass bei einer Kindstötung, also ich sag mal, früher gab es ja einen Paragrafen, der hieß Kindstötung, den gibt es nicht mehr, aber ich habe das tatsächlich schon mal erlebt, dass es eine Mordanklage gab bei so einem kleinen, bei einem Säugling. Aber im Allgemeinen, also das muss ich jetzt gleich mal vorweg sagen, ich habe das seit Jahren, habe ich keinen Prozess mehr erlebt, in dem es um eine sogenannte Kindstötung ging. Und dieser Prozess, den ich hier erlebe, der ist auch für mich der, wo die Mutter wirklich am angefasstesten wirkte. Ich habe Prozesse erlebt, wo es um tote Babys ging, wo die Angeklagten, die allerdings sehr, sehr jung waren, alle irgendwie so den Eindruck gemacht haben, als hätten sie überhaupt noch nicht realisiert, was da passiert ist, oder als sei ihnen das egal. Das habe ich tatsächlich erlebt und das hat mich sehr befremdet, sage ich jetzt mal. Und in dem Prozess ist das jetzt alles völlig anders.
Wie kam es denn dann eigentlich dazu, dass die Frau dann sich doch dazu entschieden hat, Angaben zu machen? Gab es da gleich die Absichtserklärung, Anführungszeichen, aussagen zu wollen? Oder hat der Richter dann nochmal gesagt, wollen Sie dazu was sagen? Wie ist das abgelaufen?
Anklage verlesen, dann wird ja immer der Angeklagte belehrt, dass es ihm freisteht, sich zur Sache zu äußern, Angaben zu machen oder zu schweigen. Und dann hat die Anwältin gesagt, meine Mandantin wird aussagen. Und wie gesagt, dann, also diese Aussage hat sich über Stunden hingezogen. Und da ging es natürlich nicht nur um die Geburt, sondern insgesamt um ihr ganzes Leben. Also das habe ich ja hier schon oft gesagt. Vor Gericht muss man sich eigentlich emotional nackig machen. Das bleibt nicht aus, gerade in solchen Fällen. Bestimmt nicht beim Diebstahl, aber wenn es um sowas geht, dann musst du wirklich alles erzählen. Und es war wirklich viel, was sie da erzählt hat und auch viel, was die Richter gefragt haben. Und auch das will ich jetzt gleich sagen, sie hat ganz am Anfang gesagt, sie kann sich nur noch schlecht erinnern, was an dem Tag der Geburt passiert ist, hat aber dann, als es konkret wurde, doch gesagt, sie habe das, ihre Tochter, sie spricht von ihrer Tochter, sie nennt auch den Namen, sie hat dem Kind also offensichtlich auch einen Namen gegeben, sie habe ihre Tochter aus dem Wasser rausgenommen und habe kein Lebenszeichen bemerkt, also für sie war das Kind tot. Und an dieser Stelle hat sie dann auch nochmal so ganz unter Tränen gesagt, meine Tochter kann doch nichts dafür, dass ich so ein Versager bin. Und das hat sich eigentlich durch diese ganze Befragung durchgezogen. Sie hat selbst an mehreren Stellen gesagt, alles, was ich mache, reicht nicht und ist nicht gut genug.
Ja, das Wort Versagen, das kam ganz oft vor. Was auch rauskam durch die, ich sag's mal, Fragetechnik des Richters. Also du hast es ja schon gesagt, es geht dann in so einer Befragung nicht nur um den Tag, wo dann gesagt wird, sagen Sie mal, was war an dem Tag eigentlich los, sondern dann geht es wirklich viel drumherum, wie auch darum, wann man bemerkt, schwanger zu werden. Und all diese Geschichten wurden da auch natürlich dann ausgefragt, ne? Weil die Frau hatte ja auch eine sehr schwere Vergangenheit, was sie dann auch erzählt hat, was rauskam.
Ja, das kommt dann eben noch dazu, dass du über deine gesamte Familie berichten musst, so wie in diesem Fall. Sie hat schon zwei ältere Kinder und das hat sie gleich am Anfang gesagt, dass sie einige Jahre zuvor ein Kind geboren hat, dessen Vater sie, das hat sie so formuliert, Druck gemacht hat. Nur deshalb hat sie mit ihm geschlafen. Also sie hat diesen Mann als, nicht als gewalttätig, aber doch als, ja, als derb beschrieben und hat gesagt, sie wollte dem Kind das ersparen. Das wollte sie dem Kind ersparen und deshalb hat sie dieses Kind zur Adoption freigegeben. Und die Umstände, wie sie das auf die Welt gebracht hat, das kannst du schildern.
Genau, weil es war dann auf einmal die Nachfrage da, ja, hatten Sie denn schon mal so eine Geburt, dass Sie das alleine zur Welt gebracht haben? Also nicht wie im Krankenhaus oder in einem Geburtshaus, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Nee, sondern alleine. Und da meinte sie dann auf Nachfrage, ja, diese Situation gab es. Und zwar hatte sie einen oder den Sohn bekommen, als sie spazieren war mit dem Hund und dann auf einem Feldrand oder an einem Feldrand anhalten musste, weil sie es nicht mehr ins Geburtshaus geschafft hat und da quasi dann alleine das Kind bekommen hat. Was nicht so einfach war, hatte sie erzählt. Aber eben schon mal in so einer Situation war, wo sie alleine war und ein Kind bekommen hat. Und so war es ja auch in diesem Fall, der jetzt angeklagt ist. Wobei nicht ganz eigentlich, muss man sagen, Conny, oder?
Naja, in diesem, ich sag jetzt mal, ersten Fall der Geburt hat sie das Kind ja noch ins Geburtshaus gebracht und hat es da zur Adoption freigegeben. Ja. Und da hat sie auch dazu gesagt, ich wollte, dass es dem Kind gut geht. Mhm. Das habe ich mehrfach gehört, wenn es darum ging. Der Fall, um den es jetzt geht, der ist halt ganz anders. Sie ist natürlich zu ihren familiären Verhältnissen gefragt worden und ich will das jetzt mal zusammenfassen. Sie hat Ereignisse aus ihrer Kindheit erzählt, die wünscht man keinem. sie hat auch gesagt, dass das nicht schön war und dass sie eigentlich ja sozusagen als Kind schon gespürt hat, sie ist nichts als eine Last und nichts, was sie macht, ist gut genug. Sie hatte dann einen neuen Lebensgefährten, von dem sie meinte, der will jetzt keine Kinder mehr. Also wie gesagt, wir sind im höchstpersönlichen Lebensbereich, spielt aber eben eine große Rolle. Also sie war der Meinung, ihr Lebensgefährte möchte keins mehr und außerdem halten ihre Eltern sie ohnehin schon für eine schlechte Mutter und sie hat sich, also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, sie hat sich geschämt.
Genau, du sagst es ja, familiärer Umstand und um den Tag, wo es jetzt geht, an dem war sie nämlich sehr stark erkältet, schon tagelang, war sehr krank und es ging ihr schlechter und deswegen hat sie ihren Partner gebeten, ein Erkältungsbad einzulassen. Also ein Erkältungsbad einzulassen, war Vormittag noch unterwegs und dann ja so um die Mittagszeit hat er den Erkältungsbad eingelassen und da hat sie sich in die Badewanne gelegt. Da ging es auch ganz viel darum, ja, wie hoch war das Wasser eingelassen, was war das für ein Bad? Und dann tatsächlich hat sie gemerkt, okay, jetzt kommt das Kind zur Welt. Ich sag's mal so, wie es gesagt wurde, nach 2-3 Mal Pressen war dann das Kind auf der Welt, ihre Tochter. Und da ist eben dann die Frage, was danach war. Das Kind war auf der Welt, sie hat gesagt, sie hat's hochgenommen und hat laut ihren Aussagen dann gesagt, dass es eben schon tot zur Welt gekommen ist.
Ich muss es jetzt nochmal sagen, weil mir das so wahnsinnig aufgefallen ist in diesem Prozess. Sie spricht immer von ihrer Tochter, während bei anderen Prozessen die angeklagten Mütter immer tatsächlich so das Baby, das Kind gesagt haben. Das ist mir unglaublich aufgefallen, weil ich das so, wie gesagt, gar nicht kenne. Und sie hat, wie gesagt, dann auch einen Namen von dem Kind genannt, je länger sie darüber gesprochen hat. Es geht ja immer darum, wie kann man denn so lange eine Schwangerschaft verbergen? Darum geht es natürlich auch, aber es ist offensichtlich möglich. Sie hat auch gesagt, sie ist ja klein und zierlich und hatte auch keinen dicken Bauch.
Trägt weite Klamotten immer.
Ja, und das sind halt immer so Fragen, wo ich denke, ich habe das jetzt schon so oft gehört, ich kann mir das tatsächlich immer nicht so wirklich vorstellen, aber das scheint also so zu sein. Das ist also ein Fall, sage ich jetzt mal ganz klar, wo niemand weggeguckt hat, irgendwie bewusst. Es gibt ja, also die Erfahrungen der Prozesse, die ich kenne, die solche Tötungen betreffen, da denke ich immer, das hat doch irgendwie jemand merken müssen oder so. Da gibt's hier in dieser Konstellation für mich tatsächlich überhaupt gar keinen Hinweis drauf.
Müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter den Prozess beobachten, weil da ging es auch noch darum, weil sie auch einmal im Urlaub war mit einer Freundin, dann ist ja auch wieder so eine Frage, kriegt man da nicht was mit?
Ja, aber das ist ja konkret gefragt worden und da hat sie gesagt, nö, die Freundin hat das nicht gemerkt und sie hat dann gleich gesagt, zumindest hat sie nichts gesagt.
Das war auch dann eine Frage der Psychologin, ob da nicht auch ein Verhaltensmuster dabei ist, weil jetzt könnte man ja auch sagen, Mensch, warum hat sie ihrem Partner denn nicht einfach gesagt, dass sie schwanger ist? Ja. Das ist ja prinzipiell ein schöner Umstand, wenn man sozusagen mit zwei anderen Kindern in so einer Beziehung lebt und dann kommt vielleicht noch eine Schwangerschaft dazu. Das ist natürlich in anderen Umständen eine schöne Sache. In dem Fall wurde danach gefragt und hat die psychologische Gutachterin auch gefragt, Mensch, ist es vielleicht auch ein Verhaltensmuster, weil sie auch schon bei dem Kind davor niemanden sagen wollten, dass sie schwanger sind. Jetzt wollten sie es wieder nicht sagen. Und da kam dann wieder der Moment, wo sie gesagt hat, naja, sie ist ja selber kaum in der Lage oder sie hat selber kaum Zeit für sich und eben auch wieder dieses Gefühl des eigenen Versagens kam da auch wieder zur Sprache. Fand ich ganz interessant, dass er die Psychologin genau nach so einem Verhaltensmuster nachgefragt hat.
Es gab auch Momente in dieser Befragung, wo sie mal gefragt worden ist, was sie so nach der Geburt gesagt hat. Da konnte sie sich nicht mehr erinnern, beziehungsweise hat das sogar bestritten, obwohl hat sie ja dann eine Hebamme untersucht, als sie ins Krankenhaus kam, obwohl die Hebamme das so ausgesagt hat. Also da scheint auch sehr viel Verdrängung aus meiner Sicht eine Rolle zu spielen. Aber ich bin jetzt nicht die Psychiaterin oder die Psychologin. Das wird sich im Gutachten sicherlich widerspiegeln. Und dieses psychologisch-psychiatrische Gutachten wird ja immer erst erstattet, wie das heißt, wenn alle Zeugen gehört sind, weil jeder einzelne Zeuge kann ja irgendwie noch was dazu beitragen. Und natürlich geht es dann auch darum, natürlich geht es um die psychische Struktur, um die Verfasstheit der Angeklagten. Aber so ein bisschen geht's auch immer drum, was ist da glaubhaft und was ist vielleicht eine bewusste Verdrängung oder was gehört vielleicht sogar zu einem Krankheitsbild.
Und man muss aber dazu natürlich sagen, es gibt natürlich vor solchen Prozessen auch schon so Interviews, würde ich mal sagen, zwischen Angeklagter und Angeklagten und Psychologin.
Ja, wenn sich die Angeklagten dazu bereit erklären, das machen nicht alle, diese Angeklagte hat es gemacht.
Und in dem Fall hat sie aber tatsächlich am Gericht dann auch diesem Vorgutachten, ist es ja nicht, hat sie widersprochen, weil natürlich, man kann jetzt ganz, ganz viele Fragen stellen, von warum hat sie denn das Kind nicht abgetrieben, ne? Schwangerschaftsabbruch, da war es wohl so ein bisschen zu spät, so wie das rauskam. Das gehörte alles zur Befragung, haben sie sich darüber informiert, etc. pp. Ganz oft hat sie auch gesagt, sie könne sich nicht erinnern oder sie hat sich nicht so damit beschäftigt, dass sie zu dem Entschluss gekommen ist, das Kind abzutreiben. Also so war dann immer ganz oft der Werdegang in diesem Prozess. Man kann immer nur ganz viele Fragen stellen, Conny. Zum Beispiel kann man auch fragen, wie ist es eigentlich möglich, dass eine Frau Kinder alleine bekommt?
Das geht. Es gibt auch in diesem Fall überhaupt keinen Hinweis darauf, dass da jemand geholfen haben könnte. Auch das habe ich schon gesagt gehabt, dass Mutter und Vater angeklagt waren, weil einer geholfen haben könnte. Da gibt es in diesem Fall überhaupt gar keine Hinweise darauf. Ja, und ich... Also ja, für mich ist das fast unvorstellbar. Also in einer Notsituation bestimmt, aber so freiwillig gewählt, selbst ein Kind auf die Welt zu bringen. Dazu müsste man sich in diese Frauen hineinversetzen können und das mag ich mir nicht anmaßen.
An dem Tag, wo das, an dem Tattag, sag ich mal, oder an dem Tag, um den es hier eigentlich geht, da, du hattest schon gesagt, da wurde dann auch der Rettungswagen gerufen, der kam dann, hat die Frau auch abgeholt und da hatte sie aber wohl schon auch schon gesagt, dass sie eine Totgeburt hatte.
Ja, weil die haben das tote Baby, das hat sie jetzt auch nicht, also hat sie gesagt, sie hat das dann aus der Badewanne mitgenommen, sie hat es eingewickelt und hat es im Schlafzimmer abgelegt. Also sie hat es jetzt nicht irgendwo hingeworfen, versteckt oder so, sondern das lag da eingewickelt im Schlafzimmer und das haben die Sanitäter dann auch mitgenommen.
Ein Moment noch, der mir noch ein bisschen aufgefallen ist. Wir haben ja gesagt, Schwurgericht, Schöffen sind dabei, eine Schöffin. Oder anders gesagt, Schöffen sind ja dann eher weniger oder fragen ja eigentlich selten. Also ich glaube, man liebt das, also ich habe selten erlebt, dass Schöffen Fragen stellen. In dem Fall ist mir aufgefallen, dass eine Schöffin einmal beim Berufsrichter nachgefragt hat, in die Richtung, ich würde diese Frage stellen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil auch Schöffen können ja befangen sein. Und wenn da jemand, also es würde jetzt vermutlich keiner machen, aber die sind da schon vorsichtig in der Fragestellung, damit sie eben nicht, also es würde mit Sicherheit keiner sagen, hä, das glaube ich nicht oder so. Aber ich beobachte das manchmal, dass sie da nachfragen. Und ich finde es völlig legitim und total in Ordnung.
Genau, ich habe ja gesagt, es gibt eigentlich viele Fragen. Also warum zieht man keinen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung? Und das ist, wie gesagt, alles aus der Perspektive eines Mannes. Oder auch, warum verhütet man nicht eigentlich?
Ist natürlich gefragt worden. Bei ihr war da ein bisschen was durcheinander, hat sie gesagt, weil sie eine OP vorher auch hatte. Und ansonsten hat sie Tage gezählt, weil sie keine Hormone nehmen kann. Und die Möglichkeit... ohne Hormone zu verhüten, die gibt es, aber die ist mit einem Schlag richtig teuer. Da gibt es so Möglichkeiten und das habe ich in diesen Prozessen schon oft gehört, dass das eben teuer ist. Ich will noch eins sagen, was mir in diesem Fall auch wichtig ist. Die Frau hat zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Ich glaube, dass die wirklich richtig was kann. Aber durch dieses fehlende Selbstbewusstsein, also zumindest hat sie sich so beschrieben und das kam auch so rüber, das kam also auch irgendwie glaubhaft rüber, hat sie sich so beschrieben, das ist wahrscheinlich dann schwierig, die Leistungen, die man eigentlich bringen könnte, auch zu zeigen, weil sie hat gesagt, sie war dann mal, hatte einen Job und da hat sie aber ihrem Chef wieder nichts recht machen können. Sie war zu langsam, es gab Ärger. Und dann denke ich natürlich, ja, okay, ich habe auch manchmal Ärger, weil ich Sachen nicht so mache, wie man sie von mir erwartet. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, als diese Frau gestern beschrieben hat. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen so ein Widerspruch. Also das sind zwei jetzt nicht so leichte Berufsabschlüsse, wie ich finde. Mhm. Und das hat sie geschafft. Und trotzdem fühlt sie sich, ja, also sie meint, sie ist nichts wert.
Mhm. Und hat auch ganz oft gesagt, weil, ich meine, sie hat ja auch zwei Kinder, dann sozusagen hat sie ja quasi schon in Anführungszeichen, hat sie ja schon und hat dann auch ganz oft gesagt, ja, ich musste ganz oft funktionieren, ich musste einfach funktionieren.
Ganz wichtig finde ich noch, dass sie jetzt eine Therapie macht. Mhm. Und zwar tatsächlich wohl so eine Therapie. Sie hat wörtlich gesagt, ich versuche jetzt gütiger mit mir zu sein. Mhm. Da habe ich so überlegt, sind die Ansprüche an sich selbst vielleicht, an sie selbst, die sie an sich selbst stellt, vielleicht auch so hoch? Weil die Formulierung ist mir aufgefallen, gütiger mit sich selbst zu sein. Das fand ich bemerkenswert. Mhm. Und in diesem Zusammenhang hat sie auch gesagt, dass sie so gut wie möglich versucht, jetzt für ihre großen Kinder da zu sein und mithilfe dieser Therapie da auch ein bisschen was für sich selbst ändern will.
Wir wollten natürlich weitere Zeugen hören, aber wie gesagt, dadurch, dass sie ausgesagt hat, wurde auch ein wichtiger Zeuge dann ausgeladen.
Ist ja auch wirklich irgendwie total fair, jemandem rechtzeitig zu sagen, du brauchst jetzt nicht mehr zu warten, wir schaffen das nicht. Aber wie gesagt, ich erlebe das ja auch ganz oft im Bekanntenkreis, dass Leute sagen, da bin ich dahin bestellt worden und dann hat es 2 Stunden gedauert oder ich konnte wieder heimgehen. Ja, das ist halt so, dass man das einfach nicht voraussehen kann, wie sich ein Angeklagter verhält. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ein Geständnis angekündigt worden ist, das Gericht die Zeugen dann halt für später bestellt hat. Und dann geht der Prozess los und dann heißt, nö, wir sagen doch nichts. Und dann ist halt 2-3 Stunden Leerlauf. In dem Fall war es umgekehrt, weil die Angeklagte sich ganz offensichtlich vorher noch nicht so dezidiert dazu geäußert hatte.
In dem Fall werden wahrscheinlich auch die Gutachten eine große Rolle spielen.
Also ich glaube schon, weil ich bin das gestern gefragt worden, kurz nach dem Prozess von jemandem, was denn da rauskäme. Mhm. Und da habe ich gesagt, da bin ich total unsicher. Mhm. Also das vermag ich überhaupt nicht einzuschätzen, weil ich da auch schon alles erlebt habe. Natürlich gibt es auch für solche Taten, auch wenn das ein Totschlag ist, habe ich schon erlebt, dass es da Bewährung dafür gab. Ich habe aber auch schon mehrjährige Haftstrafen in solchen Prozessen gehört, dass die verkündet worden sind. Da ging es aber dann manchmal auch um mehr als ein totes Baby.
Okay, Conny. Was mir noch in dem Fall wichtig ist, weil natürlich auch die Frage steht, warum gibt man sein Kind nicht ab? Ich meine, ist natürlich auch die Frage, weil die Frau sagt ja, dass das Kind tot zur Welt kam. Man kann ja auch darüber nachdenken, anonym sein Kind zu gebären.
Ja, habe ich mich erkundigt, habe ich tatsächlich im Vorfeld des Prozesses ein bisschen telefoniert. Es gibt nämlich 2 verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt die anonyme Geburt und es gibt die vertrauensvolle Geburt. Bei der anonymen Geburt geht die Mutter, ohne dass jemand ihre Daten aufnimmt. Und bei dem anderen Fall bekommt das Kind dann mit 16, also bekommt das Jugendamt einen Brief mit den Daten der Mutter. Und wenn das Kind 16 ist, hat es Anspruch darauf, seine Wurzeln kennenzulernen. Da sind wir jetzt in einem Bereich, der derzeit ganz stark diskutiert wird, auch wissenschaftlich, dass man seine Wurzeln kennen muss.
Darüber hat sich die Angeklagte übrigens auch schlau gemacht. Also das war auch eine Frage und sie hätte das gegoogelt und es gab es in Thüringen, glaube ich, 2-mal.
Ja, voriges Jahr gab es das ein einziges Mal in Thüringen. Ich habe da mit einer Beraterin einer Beratungsstelle, wo sich Schwangere in Not hinwenden können, gesprochen. Und sie hat gesagt, also sie haben konstant zwischen 400 und 500 solcher Beratungen im Jahr. Und das ist nur eine Beratungsstelle, die ist in Erfurt. Es gibt regional noch andere, es gibt verschiedene Organisationen. Ich habe mit Pro Familia telefoniert und die Beraterin hat mir gesagt, dass das konstant nachgefragt wird und dass die Beratungslagen, also dass es nicht immer nur ein Problem ist, sondern dass das sehr oft mehrere Probleme sind und dass viele auch wirklich Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Probleme brauchen, dass es dann Folgeberatungen gibt, dass man da berät.
Es gibt Angebote, wo sich Mütter oder auch Familien hinwenden können, wenn sie da Probleme haben. Also es wird genutzt und ist auf jeden Fall eine gute Option. Conny, wir werden diesen Fall dann weiter beobachten.
Urteil im Januar angepeilt.
Also einige Zeugen werden noch gehört.
Ja.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, das nächste Mal, wie immer, in zwei Wochen beziehungsweise jeden zweiten Montag im Monat gibt's von uns eine neue Folge zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin empfehle ich euch doch einfach mal in der ARD Audiothek umzuschauen. Da gibt es viele spannende Rubriken und da gibt's auch viele spannende Kriminalfälle. Also gerne mal vorbeischauen und dann viel Spaß beim Hören.